Wisst ihr, was richtig schön ist? Seit ich Hörgeräte habe, höre ich alles, was hinter mir gesprochen wird, weil die Mikrofone von hier vorne sind. Also ich höre alles, was ihr sagt, hier hinten. Das ist richtig schön. Wenn dann einer über mich lästert, kann ich in der Predigt wenigstens direkt drauf eingehen und namentlich die Leute nennen. So groß ist der Herr, so lautet heute Morgen das Thema. Es geht heute um Johannes 17 und in Johannes 17, da finden wir das hohe priesterliche Gebet des Herrn Jesus. Warum hohe priesterlich? Im Alten Testament war es ja so, dass der Priester, insbesondere der hohe Priester, der Mittler war zwischen Gott und den Menschen. So war es zum Beispiel der hohe Priester, der einmal im Jahr am großen Versöhnungstag sogar ins Allerheiligste hineingehen konnte, um dort Blut über die Kaporet, über den Luftraum, über der Bundeslade zu sprengen, um damit Sühnung für das Volk Israel zu erwirken. Und jetzt ist der Herr Jesus, dieser allgewaltige hohe Priester, der hat nämlich mit seinem Leben für unsere Schuld vollständig bezahlt. Und in diesem hohen priesterlichen Gebet geht es in den ersten 8 Versen, und um die soll es heute Morgen gehen, geht es um Lob, es geht um Anerkennung, um Ehre, um Herrlichkeit. Und dieser Anfang des Gebetes alleine lässt uns schemenhaft erahnen, wie groß dieser Gott ist, um den es in der Bibel geht. Ich lese uns den Predigttext zunächst vor, die Verse 1 bis 5. Solches redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche, so wie du ihm Macht gegeben hast über alle Menschen, auf dass er ihnen alles gebe, was du ihm gegeben hast, das ewige Leben. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesus Christus, anerkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich hatte, ehe die Welt war. Der Herr Jesus betet und er blickt bei diesem Gebet nach oben. Das ist erstmal überhaupt nichts Ungewöhnliches. Wir finden einige Gebete in der Bibel, wo Menschen nach oben blicken. Es heißt zum Beispiel im 121. Psalm: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, also ich schaue nach oben, woher kommt mir meine Hilfe? Und der Apostel Johannes ist ja der Evangelist, der in seinem Evangelium die Dinge schreibt, die normalerweise in den anderen Evangelien nicht so drinstehen. Der fasst das so ein bisschen alles immer zusammen. Und wir erfahren in diesem Text jetzt zum Beispiel nichts darüber, ob der Herr Jesus bei diesem Gebet die Hände zum Himmel erhebt, wie das alttestamentlich oft üblich war, oder ob er die Hände faltet, so wie wir das oft heute tun. Das spielt auch überhaupt keine Rolle. Aber der Herr Jesus blickt nach oben, und das wird uns auch in Psalm 123 schon mal gesagt. Und da ist das sehr anschaulich, finde ich. Da heißt es: Ich hebe meine Augen auf zu dir, der du im Himmel wohnst. Siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hände ihrer Herren sehen, wie die Augen der Magd auf die Hände ihrer Frau, so sehen unsere Augen auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns gnädig werde. Das heißt, der Herr Jesus, wenn er hier betet, betet er auch mit einer gewissen Erwartungshaltung. Und diese Erwartungshaltung, die wird auch im Laufe dieser Predigt noch wichtig. Als der Herr Jesus dieses Gebet betet, ist es der Abend vor seiner Kreuzigung. Und im Prinzip sagt er jetzt hier in diesem Gebet: Vater, jetzt wird's ernst. Die ganze Welt- und Heilsgeschichte läuft auf den nächsten Tag zu, weil da der Herr Jesus für die Sünde der Menschen stirbt. Darauf läuft alles zu seit dem Sündenfall. Und darum sagt der Herr Jesus: Jetzt wird's wirklich bitte ernst, Vater. Jetzt geht's am Ende sogar einen Tag später ans Sterben. Und darum betet er: Verherrliche den Sohn. Verherrlichen heißt erstmal einfach Anteil geben an der Ehre, an dem Ruhm, an der Herrlichkeit, die eigentlich nur Gott und dem Herrn Jesus zu eigen ist. Und diese Verherrlichung des Herrn Jesus, die wird am nächsten Tag geschehen. Nämlich sie beginnt damit, dass der Herr Jesus stirbt und drei Tage später weckt Gott ihn von den Toten auf. Und wenn er ihn von den Toten auferweckt, dann macht das deutlich, dass dieser Jesus nicht irgendwer ist, sondern er ist wirklich der Sohn Gottes. Er ist der Sohn Gottes und dieser Gott weckt ihn von den Toten auf. Und letzten Endes darin, dass der Herr Jesus den Auftrag, den er von Gott bekommen hat, ausgeführt hat. Die Vollendung kommt erst am nächsten Tag, aber bis dahin hat er alles getan, was der Vater ihm aufgetragen hat. Dadurch hat er auch selbst Gott, den Vater, verherrlicht. Die Herrlichkeit Gottes ist am Ende nicht irgendeine Eigenschaft oder sowas, sondern im Gegenteil, sie ist eine Eigenschaft seines Wesens, weil er eben sich selbst zeigt. Und so in dieser Eigenschaft hat Gott auch dem Herrn Jesus Macht gegeben. Es heißt in Matthäus 28, von Gott ist mir gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Wenn nicht Gott, wer sonst sollte dem Herrn Jesus diese Macht gegeben haben? In Matthäus 28 steht nicht von Gott, aber wer sollte es sonst gewesen sein? Und in dem Moment, wo der Herr Jesus praktisch am Kreuz gestorben ist und nachher auferweckt wurde, hat er ihn als Sohn Gottes bestätigt. Das heißt in Johannes 1, Vers 14, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes von Gott, dem Vater. Und dann kommt dieser wichtige Vers 3. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzig wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, als den Sohn Gottes, als den Messias, erkennen. Erkennen ist ein ganz wichtiges Wort. Erkennen heißt letzten Endes eine ganz innige, eine ganz tiefe Gemeinschaft haben. Gemeinschaft haben mit Gott und dem Herrn Jesus. Und diese Gemeinschaft kann jeder Mensch, der an diesen Gott glaubt, schon hier in diesem Leben haben. Die fängt nicht erst im Himmel an, sondern die beginnt für den, der glaubt, jetzt und hier auf dieser Erde. Und darum fügt der Herr Jesus nochmal hinzu, dem einzig wahren Gott, weil Gott sich eben in seinen Werken erkennen lässt. Und das erste Werk und das größte Werk, was er getan hat, ist, dass er seinen Sohn gesendet hat für die Sünde der Menschen. Und der Herr Jesus erklärt es dann weiter nochmal und sagt, ich habe den Auftrag, den du mir gegeben hast, bis zum Ende ausgeführt. Ich habe das gemacht, was du mir aufgetragen hast. Und Gott hat doch den Anspruch dazu. Er hat den Anspruch, dass sein Sohn das tut, was er ihm aufträgt. Und dann bittet er in Vers 5 nochmal und sagt, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Das macht schon mal deutlich, dass der Herr Jesus ewig ist. Der Herr Jesus ist eben nicht das erste Geschöpf Gottes, sondern er ist von Ewigkeit. Und darum ist er Gott. Sonst wäre er Geschöpf. Aber der Herr Jesus ist Gott. Und darum ist er von Ewigkeit her. Und ehe er in die Welt kam, hat die himmlische Welt ihn als den Sohn Gottes angesehen und als nichts anderes. Für die überwiegende Mehrheit der Menschen hier auf der Erde war der Herr Jesus nur der Sohn eines Zimmermanns. Und deswegen haben sie ihn auch gekreuzigt und viele haben ihn danach schnell wieder vergessen. Aber jetzt bittet der Herr Jesus hier darum, dass die Herrlichkeit, die er schon hatte, ehe die Welt war, ganz neu sichtbar wird. Verherrliche mich bei dir selbst. Im weiteren Textverlauf heißt es dann, ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben. Sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Der Herr Jesus hat den Menschen, wenn es hier heißt, den Namen Gottes offenbart, hat er ihnen sein Wesen offenbart. Der Herr Jesus sagt praktisch zu Gott, seinem Vater, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, ich habe den Menschen gezeigt, wie du bist. Ich habe den Menschen gezeigt, was du für einer bist, nämlich du bist Mensch geworden, du bist auf diese Erde gekommen, um den Menschen, allen Menschen wirklich nahe zu sein. Dafür bin ich gekommen. Und ich darf den Menschen jetzt zeigen, wie du bist. Durch den Herrn Jesus wird ja die ganze Liebe Gottes des Vaters erst deutlich, dass er Mensch wird, dass er kommt. Damals im Alten Testament war es so, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Theologen, eigentlich die waren, die praktisch in der Nähe Gottes waren. Aber jetzt, in dem Herrn Jesus, ist Gott nahe gekommen zu allen Menschen. Und diese Menschen haben dieses Wort, was er gesagt hat, verstanden zum Großteil. In dem Herrn Jesus reicht Gott praktisch allen Menschen die Hand und er lädt sie ein zum ewigen Leben. Er hat durch sein Leben das Wesen Gottes klargemacht. In Johannes 6 heißt es, niemand hat den Vater gesehen, außer dem, der von Gott ist. Nur er hat den Vater gesehen. Und dann heißt es in Johannes 14 weiter, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, dann musst du den Herrn Jesus anschauen. Und dann weißt du es. Nicht wenige Menschen haben diesen Gedanken, dass der Gott im Alten Testament ein ziemlich strenger, harter Gott ist und im Neuen Testament kommt der Herr Jesus und das ist der liebe Jesus, der für die Menschen stirbt und alle Liebe hat. Aber ihr Lieben, der Herr Jesus war im Alten Testament dabei, der war einverstanden, als Gott ganze Völker vor seinem Volk Israel her vernichtet hat. Der war einverstanden. Gott ändert sich nicht. Der Gott im Alten Testament ist der gleiche Gott wie der Gott im Neuen Testament. Das ist immer gleich. Und die Menschen, das ist der große Unterschied, als der Herr Jesus Mensch wurde, haben sein Wort zum Teil angenommen und akzeptiert. Sie haben es verstanden, dass es das Wort Gottes ist. Und diese Vollmacht, die hat Gott, der Vater, dem Herrn Jesus gegeben. Und die Menschen haben dieses Wort bewahrt. Sie sind sogar teilweise zum Glauben gekommen. Zum Glauben gekommen an Gott, aber zum Glauben gekommen auch an den Herrn Jesus. Und dieser Glaube, der beruht auf dem Wort Gottes und es folgt daraus die Annahme dieses Wortes und die Erkenntnis, dass Jesus der Sohn Gottes ist und darüber hinaus dann die Erkenntnis, dass er das Heil für alle Menschen bedeutet. Wenn ich das alles verstanden habe, ist es schön und gut, aber die Frage ist, was fange ich mit dem Ganzen an? Und ich glaube, das, was hier steht, dieser Text, ist ein Text, der uns dazu Mut machen will, einfach zu vertrauen. Ich bin nicht deshalb Christ, weil ich in Mitteleuropa geboren wurde, sondern ich bin Christ, weil Gott mich dem Herrn Jesus gegeben hat. Und dieses Gegeben ist nicht im Sinne einer Vorherbestimmung zu verstehen, sondern im Sinne einer Ermöglichung. Dass der Mensch, der an Christus glaubt, die Möglichkeit hat, ewiges Leben zu haben. Es ist eine Möglichkeit. Christ zu sein, bedeutet letzten Endes aber auch, dass ich natürlich bemüht bin und bestrebt bin, diesen Gott und seinen Sohn Jesus Christus immer mehr kennenzulernen. Das geschieht in seinem Wort, das geschieht dadurch, dass ich in diesem Wort lese und dass ich erfahre, wie er ist. Und wenn ich mein eigenes Leben betrachte, dann ist natürlich der Anspruch, den ich an mein eigenes Leben habe, doch eigentlich der, dass ich nach Möglichkeit ohne Probleme durch dieses Leben kommen will. Keiner geht durch dieses Leben und sagt sich, also die größeren Herausforderungen des Lebens, das ist meins, das nehme ich gerne auf mich. Wir wollen nach Möglichkeit alle ein geschmeidiges Leben haben, nach Möglichkeit gesund von der Wiege bis zur Bahre. Problemlos von Anfang bis zum Ende. Und wenn es Probleme gibt, dann bitteschön, wenn ich Christ bin, müssten die eigentlich nicht da sein. Aber der Punkt ist doch der, wenn ich an diesen Gott glaube, was traue ich diesem Gott zu? Was traue ich diesem Gott zu? Viele von uns würden sagen, ist Gott allmächtig? Ja, dieser Gott ist allmächtig. Gut, was traust du ihm denn zu? Was traust du diesem Gott wirklich zu? Dieser Gott ist ein Gott, dem nichts unmöglich ist, der uneingeschränkt ist in all seinem Tun und an seinem Handeln. Und das bedeutet zum Beispiel, ich muss es nicht alleine schaffen. Ich bin letztens abends aus Niederlemp, aus der Bibelstunde nach Hause gekommen, da stand ein Krankenwagen vorm Nachbarhaus. Und da steht eine Person vor dem Krankenwagen. Traurig, betrüppelt, ängstlich. Der Unterschied zwischen dem und mir ist der, Wenn meine Frau es gewesen wäre, die ins Krankenhaus gekommen wäre, hätte ich genauso betröppelt und ängstlich vor dem Krankenwagen gestanden. Das wäre gleich gewesen. Mit einem entscheidenden Unterschied. Ich hätte beten gekonnt. Ich hätte sagen können, Herr, bitte hilf meiner Frau, hilf mir, hilf uns allen. Aber wenn ich keine Beziehung zu Gott habe, dann komme ich nicht auf die Idee zu beten. Und dann habe ich auch diese Option nicht, dann muss ich es alleine schaffen. Dann muss ich hoffen, dass irgendein Arzt meine Frau oder meinen Mann oder wen auch immer operiert und der das ordentlich hinkriegt. Aber wenn ich beten kann, dann mache ich die Anliegen, die ich habe, zur Chefsache. Wenn ich sie Gott sage, sage ich sie dem, der alle Macht hat. Wir wollen nach Möglichkeit alle ein schönes und gutes Leben auf dieser Erde haben. Aber wir sind uns alle dessen bewusst, dass es manchmal sogar mehr, nicht so ist. Dass unser Leben absolut nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Manchmal sind es Herausforderungen, denen wir begegnen müssen. Manchmal ist es echtes Leid, mit dem wir konfrontiert werden. Und das Faszinierende ist doch, dass der Herr Jesus uns einen Gott vorstellt, der nicht nur an den Sonnentagen da ist, sondern der sogar mitten im Leid da ist. Das ist doch das Entscheidende. Er ist ein Gott, der im Leiden da ist. Mir ist bewusst, das ist eine große Provokation für die Menschen, die sagen sich, wenn es einen Gott gibt, gäbe es gar kein Leiden. So kann man denken, aber ich persönlich halte dieses Denken für falsch. Und natürlich ist es eine Provokation für die Menschen, die mitten in diesem Leid vielleicht in dem Moment gerade drinstecken. Mein Vater ist an Krebs erkrankt und es geht ihm unfassbar schlecht. Innerhalb weniger Wochen ist er total abgemagert, es geht ihm richtig, richtig schlecht. Heißt das jetzt also, dass Gott ihn nicht lieb hat oder dass er nicht da ist? Nein. Das heißt eben nicht, weil mein Vater an Jesus glaubt, sagt er, dieser Gott ist trotzdem da und er ist auch jetzt da und er hilft mir und er trägt mich durch, auch wenn ich Schmerzen habe. Das ist das Entscheidende. Die Probleme sind da, mein Vater hat Schmerzen, das ist nicht doll, ganz im Gegenteil. Aber Gott ist da und er ist da mitten im Leid und er ist erfahrbar, er ist erlebbar, das ist das Entscheidende. Wenn Gott nur Theorie ist, dann ist er Kismet, Schicksal, sonst was, aber Gott ist erfahrbar. Aber dazu muss ich diesem Gott was zutrauen. Gott ist da, wo man von ihm was erbittet. Und was von ihm erwartet. Gott ist mitten in den Trümmern der Kriegsstätte. Er ist bei den Trauernden, bei den Enttäuschten, bei den Zweifelnden. Er ist in den Psychiatrien dieser Welt, er ist in den Gefängnissen, er ist da. Weil er da ist, wo die Menschen sind, die ihm etwas zutrauen, die von ihm etwas erwarten. Wenn ich an Gott keine Erwartungshaltung habe, dann wird nicht viel passieren. Aber wenn ich von ihm erwarte, dass er eingreift in mein Leben, dann kann ich ihn erleben. Dann kann ich ihn in meinem Leben erleben. Wir haben es mit einem herrlichen, mit einem mächtigen, mit einem allmächtigen Gott zu tun, der alle Macht hat, im Himmel und auf dieser Erde. Und er ist uneingeschränkt in dieser Macht. Das heißt nicht, dass er alles so macht, wie ich das will. Das ist nicht der Fall. Aber er wird es in jedem Fall so machen, dass es zu meinem Besten ist und zu dem Besten der Menschen, die ihm vertrauen und glauben, an ihn glauben. Durch das Wort dieses einzigartigen Gottes ist dein Leben irgendwann entstanden. Und irgendwann hat dieser Gott dich angesprochen und dir die Möglichkeit zu geben, an ihn zu glauben. Du kannst Ja sagen zu ihm, du kannst Nein sagen zu ihm. Es ist deine Entscheidung, aber du hast diese Entscheidung. Er ist in dein Leben gekommen und darum gilt dir auch seine ganze Liebe. Worauf freust du dich heute Morgen? Was sind die Dinge, die du erwartest? Was sind die Dinge, vor denen du vielleicht auch Angst hast? Dinge, wo du Sorge hast und nicht weißt, wie sie weitergehen, wie sie ausgehen, wie es am Ende wird. Nach dem Motto zu leben, irgendwie wird es immer werden, das ist ja eigentlich doch keine Alternative, oder? Zu sagen, ja, irgendwie geht es immer weiter. Natürlich geht es irgendwie immer weiter. Das Leben geht immer weiter, bis ich irgendwann die Augen zumache. Dann ist das Leben vorbei. Ja, irgendwie geht es immer weiter. Aber der Punkt ist doch der, wenn ich diesen Gott habe, dann habe ich eine Perspektive, die über dieses Leben hinausgeht, weil ich weiß, er lädt mich in seinem Sohn zu ewigem Leben ein, aber ich habe auch eine Perspektive hier auf diesem Leben und in diesem Leben auf dieser Erde. Und ihr Lieben, eins steht fest, Gott kann. Und Gott kann immer. Es gibt keine Situation in deinem Leben, wo Gott sagen würde, ui, das war jetzt doch, da habe ich nicht mit gerechnet, da bin ich jetzt nicht echt überfordert. Das gibt's nicht. Vielleicht wirst du und ich mit unseren Problemen nicht fertig, das kann wohl sein. Aber Gott wird damit fertig und das ist doch das Entscheidende. Der kann's. Und er kann es immer. Er kann es immer. Und das, was für dich ganz persönlich gilt, das gilt doch zum Beispiel auch für eine ganze Gemeinde. Auch wir haben als Gemeinde mit herausfordernden Situationen umzugehen. Wir leben in dieser Gemeinde in wirtschaftlichen Moment schwierigen Situationen. Was macht man da? Man könnte Spendenaufrufe machen oder sagen, wir wollen mehr Geld. Wir könnten die Leute aus der Gemeindetür rauslassen, wenn sie ordentlich Kollekte gegeben haben. Alles das könnte man machen. Aber das Beste, was wir tun können, ist es zu beten. Zu beten, dass Gott was macht. Der Karl Lagerfeld hat mal in einem Interview gesagt, ich bin großzügig. Das Geld muss zum Fenster raus, damit es zur Haustür wieder reinkommt. Nun gut, was für Lagerfeld gilt, gilt nicht für Gemeinde. Bei uns ist es, wenn das Geld draußen ist, ist es weg und dann kriegt der Uli graue Haare. Das ist ja nicht so schön. Aber wir haben einen Gott, der eingreift und der auch die finanzielle Situation unserer Gemeinde sieht und der nicht sagt, ach du Schreck, was machen wir jetzt? Sondern der sagt, vielleicht bist du Teil der Lösung, das kann gut sein. Aber der hat da auch Wege darüber hinaus. Ihr Lieben, Gott verzweifelt nicht am Geld, der hat es erfunden. Der hat das Geld als Zahlungsmittel erfunden. Und der weiß, wie wir damit umgehen. Und übrigens, das ist auch noch ganz wichtig. Ich rede von mir selbst, dann ist es für euch nicht so unangenehm. Gott kennt mein Herz ganz genau. In- und auswendig, der weiß genau, was in mir vorgeht. Aber wisst ihr, was der auch kennt? Der kennt auch meinen Kontostand. Der weiß wirklich, wie viel auf meinem Konto drauf ist. Also ihr würdet ja nie euren Kontostand öffentlich sagen normalerweise, ja? Aber Gott kennt ihn, Gott kennt deinen Kontostand. Peinlich, ne? Vor Menschen kannst du immer sagen, hier, greif beim nackten Mann in die Taschen, ich hab ja nichts. Und zu Hause ruft die Sparkasse alle 3 Wochen an, komm, musst mal umschaufeln, es ist wieder alles verschimmelt hier. Versteht ihr, was das Problem ist? Gott kennt deinen Kontostand. Und der weiß, ob du sparsam bist oder geizig. Der Unterschied ist fließend. Ich bin manchmal geizig, ja, und manchmal denke ich, vorsichtig sei, musst du sparsam sein. Aber der Unterschied, der fließt. Aber Gott sei Dank betrifft euch das nicht so. Ist mein Problem. Der Herr Jesus hat uns auf jeden Fall einen Gott vor Augen geführt, der alle Macht hat. Im Himmel und auf der Erde. Und es ist nochmal, es ist die Frage, was traue ich diesem Gott zu? Ich kann davon reden, es ist ein allmächtiger Gott, aber vertraue letzten Endes nur mir und meinem Verstand. Oder ich kann sagen, es ist ein allmächtiger Gott und ich glaube, dass er alle Macht hat und dann kann ich ihm vertrauen. Das ist kein Selbstläufer, dieses Vertrauen. Das muss ich immer neu einüben. Das ist nicht leicht. Einem Gott zu vertrauen, der neben mir ginge, ja, wo der mich im Prinzip, wenn man bildlich an der Hand nimmt, das ist eine Sache. Aber ich sehe Gott so nicht. Ich muss ihm vertrauen. Aber wenn ich dieses Vertrauen aufbringe, dann darf ich die Erfahrung machen, dass das Vertrauen sich lohnt. Und darum ist es so, so groß ist der Herr. Und dieser Gott verdient es, dass wir ihn loben und anbeten, weil er wirklich alle Macht hat. Alle Macht. Er ist der Inhaber aller Herrlichkeit. Aller Herrlichkeit, die er gemeinsam mit dem Herrn Jesus hat. Und er hat auch diese Macht seinem Sohn Jesus Christus übertragen. Und der hat sie genauso wie er selbst. Gott und der Herr Jesus haben alle Macht im Himmel und auf dieser Erde. Und die Frage ist zum Beispiel auch, wie können wir denn Gott verherrlichen? Gott verherrlichen ist eigentlich ganz einfach. Es ist das, dass wir das umsetzen, was er dir und mir aufs Herz legt. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Aber so kann ich Gott verherrlichen, dass ich das umsetze, was er mir aufs Herz legt. Der Herr Jesus hat Gott den Vater verherrlicht, indem er das umgesetzt hat, was er ihm als Auftrag gegeben hat. Und wenn Gott dir etwas aufs Herz legt und du setzt das um, das ist Verherrlichung Gottes. Und Gott und der Herr Jesus verlangen keine Wunderdinge, sondern was die sich am meisten wünschen, ist Vertrauen und Beziehung. Und diese Beziehung, die ist es letzten Endes, die uns in den Stand versetzt, dass wir diesem Gott glauben und vertrauen können. Wir haben einen allgewaltigen Gott und seinen Sohn Jesus Christus, mit dem wir es zu tun haben. Und darum lohnt es sich, ihm und ihnen zu vertrauen und zu wissen, Gott kann. Wenn du am Ende bist, dann fängt doch Gott erst richtig an. Bei Menschen, wenn wir ans Ende kommen, das kann ganz schnell passieren, mit den Nerven, mit der Kraft, mit allem. Aber wenn wir am Ende sind, dann fängt Gott erst richtig an. Und damit wir uns das Leben vielleicht leichter machen, wäre es sinnvoll und hilfreich, diesem Gott einfach jetzt und hier schon zu vertrauen, damit wir gar nicht erst ans Ende unserer Kräfte kommen, in dem Wissen, dass Gott kann, auch für dich. Und ich möchte jetzt gerne mit uns allen eine Gebetsgemeinschaft haben. Wir bleiben, wo wir sind, sitzen und können dann Gott alles nennen, was uns wichtig ist, und ich werde dann diese Gebetszeit mit einem laut gesprochenen Gebet abschließen. Lasst uns still werden und beten.